Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Jesus hat, glaube ich, zu 90% seiner Predigten über das Reich Gottes gesprochen. Und deswegen haben wir auch sehr viele Reich Gottes-Vergleiche in der Bibel. Und diese Vergleiche, die haben immer eins in sich. Die sollen uns nämlich sagen, wie das Reich Gottes funktioniert. Also wie dieses, was ich gleich erkläre, das Reich Gottes funktionieren kann. Und ich war heute Morgen sehr im Widerstreit mit mir, weil ich das Gefühl habe, dass Gott heute speziell wirklich einfach ganz speziell Menschen auf dem Herzen hat. Das passt auch genau zu den Eindrücken heute Morgen. Ja, ich wollte noch nicht, dass du weitergehst, aber das okay, kann man lassen. Weil es ist nämlich der Vers, wo es steht, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist der Ort, ist der Machtbereich, in dem der Wille Gottes geschieht. Das ist der Bereich, wo Gott die Dinge zu sagen hat, wo der Wille Gottes umgesetzt wird. Wenn ich Menschen frage, ob sie glauben, dass der Wille Gottes auf Erden geschieht, dann habe ich immer so die halbe Gruppe vor mir, streckt ganz eifrig die Hand und sagt, ja, der Wille Gottes muss ja irgendwo geschehen, der ist ja allmächtig. Also irgendwo kommt er zu seinem Ziel und irgendwo stimmt es ja auch so irgendwie, ja. Und man hofft ja, dass da jemand ist, ganz oben, der sich mit der Sache auskennt. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber irgendwo wünscht sich jeder, dass es da einen ganz großen Gott gibt, der letztlich irgendwie alles irgendwie und irgendwann löst sich alles in Wohlgefallen auf und alles ist gut. Ich verstehe das. Ich liebe Happy Ends. Ich hasse jeden Film, wo ich am Schluss dastehe und denke, so doof, jetzt ist der Held tot. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich mag es nicht. Ich mag einfach diese, oder die Open Ends, wo du dich 1,5 Stunden durch einen Film kämpfst und am Schluss weißt du nicht mehr wie am Anfang. Das finde ich auch ganz prickelnd. Schade, dass die das nicht vorher draufschreiben. Ich würde solche Filme nicht gucken. Aber jetzt gibt es natürlich so ganz große Optimisten, die sagen, so in der Bibel, ich habe die Bibel zu Ende gelesen, am Ende steht drin, dass wir gewinnen. Oh, super. Und wir freuen uns dann regelmäßig über das Schlagwort. Aber ich glaube, dass wir es noch ein bisschen falsch verstehen und deswegen möchte ich darüber sprechen. Das Reich Gottes ist der Ort, also das, was die Bibel, also was von Jesus ausgehend, der selber ja umherging in dem ganzen Land und sagte, verändert euer Denken, denn das Reich Gottes ist jetzt greifbar geworden, jetzt ist das Reich Gottes überhaupt auf die Erde gekommen ist. Aus Sicht der Bibel, und das muss ich vielleicht manchen erklären, die sich nicht so gut mit der Bibel auskennen, aus Sicht der Bibel ist die Erde ein dunkler Ort. Weil in Mosambik die Leute hungern, verhungern, weil in Äthiopien man sich gegenseitig an die Gurgel geht, weil Missbrauch so verbreitet ist auf dieser Erde, weil Korruption und Machtmissbrauch hoffähig geworden ist in der Welt. Deswegen glaubt Gott, dass die Erde ein dunkler Ort ist. Nämlich ein Ort, wo eben nicht der Wille Gottes geschieht. Auf der Erde, und da muss ich leider alle Romantiker enttäuschen, geschieht bis heute nicht der Wille Gottes. Zwar nicht vollständig, manchmal passiert er, aber meistens nicht. Sondern sehr eindeutig passiert auf dieser Erde der Wille von wem? Und natürlich alle Frommen schreien im Chor vom Teufel. Naja, ganz so einfach ist es leider nicht. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass auf dieser Erde eigentlich unser Wille geschieht. Guten Morgen. Also wir müssen verstehen, dass der Teufel nicht im Auto sitzt und andere Leute totfährt. Das machen wir. Der Teufel ist auch nicht bei der IS, dafür melden wir uns freiwillig. Es ist wirklich wichtig, dass der Mensch begreift, dass er aus der Sache nicht rauskommt. Die Verantwortung für diese Erde hat Gott den Menschen gegeben. Und der Mensch nimmt entweder seine Verantwortung wahr oder lässt das Vakuum und das nutzt der Teufel fantastisch. Der ist genial, was Chancenausnutzung angeht. Natürlich nicht ideal in dem, was er bewirkt. Also auf dieser Erde geschieht der Wille Gottes leider nicht und leider zu wenig. Und Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit sich das grundlegend ändert. Und deswegen ist dieses ganze Programm von Jesus immer gewesen, dass er gesagt hat, ich gehe dahin, wo jemand krank ist und heil ihn. Ich gehe dahin, wo jemand keine Hoffnung mehr hat und ich gebe ihm Hoffnung. Ich gehe zu jemandem hin, der überhaupt kein Konzept von Gott hat und ich zeige ihm, dass es da einen liebenden Vater im Himmel gibt. Das tut Gott, hat Jesus getan und tut er heute noch eigentlich durch die Menschen, die ihm nachfolgen. Und wir müssen begreifen, dass es beim Reich Gottes tatsächlich um eine Machtfrage geht. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Gott durch uns seine Macht ausleben kann. Dort geschieht das Reich Gottes. Und ich bin dem Sef sehr dankbar, der hat vor kurzem das ganz prima erklärt. Und ich will euch einfach nur, Sef, ihr wisst, das ist der nette Mann von letzte Woche. Der Sef hat gesagt, er und seine Frau besitzen zwei Häuser. In dem einen Haus wohnen sie und das andere Haus haben sie vermietet. Und da gibt es Mieter drin. Und dann hat er gesagt, es ist ihm ja nicht erlaubt, einfach in das Haus des Mieters zu gehen, obwohl es ihm gehört, und dort zu tun, was er will. Sondern er muss anklingeln und muss fragen, darf ich reinkommen und kann ich dies oder jenes tun. Und genauso verhält es sich mit der Erde. Die Erde gehört Gott. Aber er hat einen Mieter drin drauf angesiedelt, der nennt sich Mensch. Und hat gesagt, ich gebe dir alle Gewalt über die ganze Erde. Und jetzt stellt euch vor, selbst Gott kommt nicht ohne zu klingeln. Deswegen steht in der Bibel, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, mit dem habe ich Gemeinschaft. Was ist mit denen, die zulassen? Ja, mit denen hat Gott keine Gemeinschaft. Und wir müssen verstehen, dass es wirklich darum geht, das Reich Gottes entsteht überall dort, wo wir Gott darum bitten und wo wir ihn hereinlassen mit seinem Willen. Hört ihr mich? Es ist wichtig zu verstehen. Und jetzt sagt Jesus, dass derjenige, der hat den Hand an den Flug legt, das ist ein Bild für Action. Also heute würde man das wahrscheinlich nicht mehr als Actionbild nehmen, aber das war damals Action, wenn du da so ein paar Rindviecher vor dir hattest und so einen Flug und dann bist du losgezogen und die hättest du auch nicht mehr anhalten können, die haben dann das Ding gezogen. Und wenn du nach hinten geguckt hast, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann wurde die Furche krumm. Und zwar richtig krumm. Und eine krumme Furche kann heißen, du fängst von vorne an. Ja, und deswegen haben wir hier so gerade Furchen mal als Beispiel. Ich hoffe, dass das ein da könnte doch Spargel wachsen, so wie es aussieht. Also, ne, aber der kommt ja bald. Ja, also ich wollte nur sagen, Jesus sagt, wenn du mit ihm unterwegs bist, ins Action gehst, wenn du mit ihm anfängst, Dinge umzusetzen, damit auf dieser Erde der Wille Gottes geschieht, dann musst du nach vorne schauen und du hast keine Chance mehr rückwärts zu schauen. Weil sonst kriegst du nicht mit, wo es hingeht und die Furche wird krumm. Das ist im Wesentlichen, was damit erstmal ausgesagt ist. Das zweite ist, dass Gott damit aussagen will, dass es Hinderungsdinge gibt. Und es gibt die Geschichte, die diesen Bibelvers umkleiden. Das gibt es drei verschiedene Dinge, eine vierte habe ich dazu getan, weil Gott mir das ausdrücklich gesagt hat. Aber das kann ich biblisch beweisen, dass die auch dazu gehört. Es gibt im Wesentlichen die Felder. Das eine ist das Feld der Versorgung. Als jemand Jesus ansprach und hat gesagt, ich will dir nachfolgen, ich will quasi ein Leben mit dir führen, damit dein Königreich vorankommt, da sagt Jesus zu ihm, pass mal auf, bei mir kommt es vor, dass ich im Freien schlafe und dann finde ich nicht mal einen Stein, wo ich meinen Kopf drauflegen kann. Bist du bereit, Gott zu vertrauen für deine Versorgung, auch wenn es knapp wird? Das ist, was Jesus da im Wesentlichen sagt. Und die Reaktion war nicht zu begeistert, muss man aus der Rückschau sagen. Die Jungs, die da gefragt haben, waren meistens anschließend nicht mit ihm. Das zweite war dieser Trauer und Verlust und Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Da war ein Mann, der sagt, ich muss doch erstmal meinen Vater begraben und nicht, dass Jesus was dagegen hat. Jesus will ganz sicher nicht, dass wir die Leichen rumliegen lassen, sondern was er möchte ist, dass wir nicht aus unserer Trauer herausleben. Er möchte, dass wir nicht aus unseren Erfahrungen leben und nicht aus unseren Verlusten. Wir begegnen tagtäglich Menschen, Christen, die leben aus ihren erlebten Verlusten. Ich war mal da, da habe ich mal investiert, das hat sich nicht gelohnt, das werde ich nie wieder tun. Und ich muss dir an dieser Stelle sagen, Jesus würde dir sagen, wenn du zurückschaust, bist du nicht geeignet fürs Reich Gottes. Das klingt im ersten Moment vielleicht etwas spröde, macht aber vollständig Sinn. Wir müssen die Dinge zurücklassen. Und es sind Dinge in unserem Leben und die viele Dinge in unserem Leben, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die sind nicht immer unheimlich schön und streichelzart und nett und machen einem richtig Spaß. Ganz das Gegenteil. Wir gehen durch viele Dinge durch, die kosten und rauben uns das Letzte. Und dann sagt Jesus, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mir vertrauen und mit mir vorwärts gehen oder du kannst zurückschauen und dich intensiv mit deinen Verlusten, mit all den Dingen, die nicht gut gelaufen sind in deinem Leben, mit all den Sachen kannst du dich, und ich sage euch jetzt was Schreckliches, wir können uns bis zum Tag unseres Todes damit beschäftigen und wir werden nicht geeignet sein, vorwärts zu gehen. Ich nehme das für mich persönlich als eine sehr ernste Warnung wahr. Weil ich merke, wie sehr die Sachen, ja, ich war da in der Gemeinde und da war der Leiter, hat die Leute missbraucht, ich werde nie wieder in eine Gemeinde gehen. Wer hat sowas schon mal gehört? Das sind Menschen, die aus dem Verlust leben. Oder, ah, ich habe die und die Erfahrung gemacht, jetzt bin ich total kaputt, ich kann mich nirgendwo anschließen, ich bin einfach nur nicht zu nichts gebrauchen, ich bin so fertig. Ja, und dann? Was wird jetzt draus werden? Welche Schritte können wir gemeinsam tun, damit du wieder gesund wirst? Denn in meiner Bibel steht, dass es bei Jesus die Hilfe gibt. Und ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus die Antwort ist auf unsere Zerbrochenheit. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Menschen treffe, die früher ein Gangster waren, ein Mafiaboss, ich habe mich super gefreut über den Mann, der der Stellvertreter von Bin Laden war, der die Bomben gebaut hat und der Jesus gefunden hat. Der hat sich radikal für Jesus bekehrt und folgt Jesus nach. Und heute ist er war ein Terrorist und ist es nicht mehr. Das heißt nach vorne schauen und nach vorne gehen. Und natürlich könnte er sich mit seiner Vergangenheit jetzt ewig lang beschäftigen, was er alles falsch gemacht hat. Und da wird es sicher viel geben und wofür er schuld ist und wofür er sicher auch Verantwortung übernehmen muss. Aber das kann nicht das Letzte sein, Leute. Gott hat einen Plan und er möchte, dass wir mit ihm vorwärts gehen und dass wir die Furchen des Reiches Gottes gerade ziehen. Weil er hat vor, auf dieser Welt etwas auszusehen, damit Wachstum und Leben entsteht. Er ist der Gott, der uns Hoffnung gibt. Egal wie deine Vergangenheit war, sogar egal wie deine Gegenwart ist, Gott hat für dich einen Plan, der in die Herrlichkeit führt und die gut sein wird. Du bist nicht verpflichtet, dem ganzen alten Mist nachzuhängen. Sei es Trauer, sei es Verlust, sei es irgendetwas, was dein Leben fast zugrunde gerichtet hat. Gib dem Teufel nicht noch den Sieg, dass er dich jetzt bis zum Ende deiner Tage damit beschäftigt. sondern dann muss man sagen, ich lege meine Hand an den Pflug und ich schaue, was das Ziel ist. Und ich möchte, dass alle Menschen auf der Welt Jesus kennenlernen. Ich möchte, dass der Wille Gottes umgesetzt wird. Ich möchte, dass kein Kind mehr verhungert. Ich möchte, dass alle Kranken geheilt werden und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gesozot werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist der ausgesprochene Wille Gottes, dass es allen Menschen auf dieser Erde gut geht. Völlig egal, welche Hautfarbe, welche Rasse, welche Herkunft, welche Größe, welches Geschlecht, das spielt keine Rolle bei Gott. Und wir müssen lernen, dass er für uns einen großartigen Plan hat. Und dass wir aufhören, rückwärtsgewandt, funktioniert mit Jesus nicht. Das dritte ist Beziehung. Wir machen einen großen Fehler, wenn uns Beziehungen größer werden als die Beziehung zu Jesus. Ehrlich gesagt, ich möchte keine einzige Beziehung in meinem Leben haben, in der nicht Jesus vollständig drin ist und zuerst. Und wenn ich Menschen berate, die so in dem Alter sind, dass man heiraten noch könnte oder gerade kann, dann sage ich, stell sicher, dass der Mann, der dir schöne Augen macht, dass der Jesus mehr liebt als dich. Denn wenn er das nicht tut, bist du in großen Schwierigkeiten. Denn irgendwann kommt irgendeine Situation, die er nicht bewältigen kann. Und wenn er keinen Jesus hat, fliegt er aus der Kurve. Und du stehst dumm da. Das ist die Wahrheit, sorry. Am Sonntagmorgen, stell dir vor, gehst in den Gottesdienst und jetzt hörst du auch noch die Wahrheit. Beziehungen sind nicht kontra Reich Gottes, sondern meine Frage ist vielmehr, lebst du das Reich Gottes in deinen Beziehungen? Und da geht es um diesen Mann, der sagt, ja, ich muss mich doch erst bei meinen Eltern verabschieden, dass ich dir nachfolgen kann. Und Jesus sagt, nein. Warum sagt Jesus nein? Möchte er, dass wir zerbrochene Beziehungen haben, dass wir nicht nach unseren Kindern gucken, nicht nach unseren Ehepartnern? Um Gottes Willen, nein. In der Bibel steht mal drin, wer seinen eigenen Angehörigen sich um sie nicht kümmert, ist schlimmer als ein Heide. Also er kann sich ja selbst nicht widersprechen, aber was meint er denn? Er meint, dass wir das Königreich Gottes, nämlich den Willen Gottes, in unsere Beziehungen hineinbringen müssen. In die Beziehung zu unserem Vater, in die Beziehung zu unserer Mutter, zu unseren Kindern, zu unseren Geschwistern, in unsere Berufsbeziehung, in unsere Nachbarbeziehungen. Da überall muss das Reich Gottes hineinkommen, und zwar sehr geradlinig. Dann wird es gesunde Beziehungen geben, die nicht missbräuchlich sind. Dann wird es die Erwartungsfront auflösen und die ganzen Leute werden sich nicht gegenseitig killen mit ihren Monstererwartungen. Wer kennt Monstererwartungen? Die kommen immer dann zustande, wenn nicht der Wille Gottes im Mittelpunkt steht. Wenn Menschen nämlich alles von Gott erwarten, erwarten sie umso weniger von den Menschen und können mit den Menschen friedlich zusammenleben. Amen. Deswegen, wenn Jesus sagt, der zurückguckt, der guckt, ob er in dieser Welt gut ankommt, seine Beziehungen alle toll sind und all diese Dinge so super toll, dann will ich dir was sagen. Gott meint es so gut mit dir, dass er dich heute Morgen einlädt, in all das Königreich Gottes hineinzubringen. Er möchte, dass deine Beziehungen wundervoll sind. Er möchte, dass du eine gute Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Berufskollegen, zu deinen Nachbarn, zu deinen Vorgesetzten, zu deinen Untergebenen hast. Und das geht nur mit Jesus. Und das geht nur mit dem Königreich Gottes. Und der letzte Punkt, ärgern über Jesus. Es gibt unter den Christen ganz viele Leute, die sind verärgert über Jesus. Und dann würdest du sagen, nein! Niemals. Ich liebe Jesu, aber die Gemeinde und der Bruder XY und die Schwester so und so, die sind der letzte Hammer. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Gemeinde, nein, danke. Kinder Gottes, nein, danke. Lass mich allein. Ich, Jesus, wir kommen klar. Und dann läufst du dem Johannesbrief in die Arme, wo er sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, der soll mir nicht erzählen, dass er Gott nicht liebt. Und peng, schon sind die Hoffnungen wieder. Und dann hat man Erfahrungen gemacht. Ich treffe immer Leute, die haben vor allen Dingen charismatische Erfahrungen gemacht. Ja, ich habe dann gemerkt, die haben gezittert und anschließend waren sie auch nicht bessere Menschen. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal sowas gehört? Ja? Wer hat dir denn gesagt, dass Zittern mit besseren Menschen zu tun hat? Ich kenne super gute Menschen, die haben nie gezittert. Das ist falsche Adresse, falsche Konto. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns bereit sind, wieder neu hinzuschauen. Und als ich heute Morgen die Predigt gemacht habe, ich wollte eigentlich nur die ersten drei Punkte machen, da hat Jesus mir gesagt, nein, du redest über Zungensprache und über Manifestationen. Denn hier sitzen Leute drin, die Gemeinde verlassen haben, die über andere Christen schlecht gesprochen haben und weggelaufen sind, weil sie mit den Manifestationen nicht umgehen konnten. Und ich versuche es nochmal, das zu erklären. Die Zungensprache ist von Gott gewollt. Und ihr dürft 1. Korinther 12 nicht falsch verstehen. Versteht's bitte nicht falsch. Weil da meint Paulus nichts über Gaben. Aber das können wir klären nachher in einem persönlichen Gespräch. Das führt jetzt zu weit. Das erste, was wir wissen müssen, Zungensprache ist aus Gottes Augen wichtig. Es gibt doch keinen logischen Grund, warum Gott seinen Geist ausgießt und als erstes hört man die Jünger in Zungen reden. Wer hat das denn erfunden? Die Schweizer waren es nicht. Die Deutschen auch nicht. Ihr habt es schon mal gelesen, Apostelgeschichte, da steht drin, der Geist Gottes fiel auf die Leute und was passiert? Was passiert? Sie fangen an, in anderen Zungen zu reden. Also Gottes Geist kommt direkt auf den Kopf von jemand und Gott entscheidet, was dann passiert. Einverstanden? Und das, was ihm wichtig ist, ist perfekte Theologie. Ich habe verstanden. Nein, überhaupt nicht. Er beginnt mit etwas, was völlig komisch, abstoßend, merkwürdig, ärgererregend ist. Er gibt den Leuten eine Sprache, die zuerst mal gerade keiner versteht. Oder kaum, oder manche. Auch ist übrigens egal, wenn ich plötzlich perfekt Chinesisch könnte und würde das sprechen, würde der immer noch denken, der spinnt. Versteht ihr? Also es ist wirklich so, Zungensprache ist von Gott eingeführt worden. Und dann passiert genau das Gleiche. Es passiert, als der Petrus zu dem Hauptmann Cornelius kommt, da nach Caesarea, irgendein Heiden, der halt irgendeine Gottesbegegnung hat und wo Gott dem Petrus klar macht, musste hingehen, predigen, Jesus vorstellen, dann predigt der und dann heißt es, der Heilige Geist fällt auf sie und weißt du, was schon wieder los ist? Die fangen wieder in Zungen an. Dann die gleiche Geschichte, Paulus kommt nach Ephesus, trifft da ein paar Leute, die irgendwie gläubig sind, aber nicht so richtig, zeigt ihnen, dass Jesus eigentlich der eigentliche Ort ist, legt ihnen die Hände aus, wisst ihr, was wieder passiert? Sie sprechen wieder in Zungen. Also muss ich doch endlich zur Kenntnis nehmen, dass Gott hinter der Sache steckt. Drei Beispiele, dreimal ist das Zeichen des Fallen des Heiligen Geistes ist die Zungensprache gewesen. Und das deckt sich mit Markus 16, wo Jesus nämlich sagt, folgende Zeichen werden den Menschen folgen, die an mich gläubig werden. Sie werden Hände auf Kranke legen, es wird besser werden. Sie werden Giftiges trinken und es wird ihnen nichts schaden. Sie werden in neuen Zungen sprechen. Das steht auch dabei. Alles andere akzeptiert man schnell, aber das nicht. Warum? Weil man Angst hat vor Fanatik, vor Abgedrehtheit, vor Leute, die sich in ihrer Art und Weise nicht im Griff haben. Aber da müssen wir Deutsche ein bisschen nachlernen. Also wir Deutschen sind da schon extrem steif. Deswegen wollen wir Buße tun bei allen anderen Völkern. Vergebt uns bitte. Das meine ich ernst. Glauben wir denn, dass am deutschen Wesen die ganze Welt genießt? Das hatten wir mal, das Kapitel. Da sind wir rum mit. Wir sind nicht ein bisschen besser wie die anderen. Eher wollen wir um Gnade bitten. Ich möchte es wirklich sagen, ich halte jede Form von Fremdenfeindlichkeit für Sünde. Um das mal deutlich zu machen. Wir sind nämlich alle Fremde auf dieser Welt. Irgendwo. Dann das Zweite ist, die Bibel sagt uns, dass wir durch die Zungensprache Geheimnisse zu Gott reden. Dann, das deckt sich mit 1. Korinther 13, wo drin steht, spreche ich in Menschenzungen oder in Engelszungen. Also wir wissen, es ist tatsächlich so, dass Menschen tatsächlich Engelsdialekte sprechen. Und da kannst du kein Wörterbuch mehr rausholen, da bist du einfach verloren. Die Sprache gibt es nicht hier. Außerdem habe ich Menschen kennengelernt, die sprachen von Menschen, die nicht mehr auf der Erde gesprochen werden. Und da sage ich euch, was ich persönlich darüber denke. Ich denke, dass Gott ganz bewusst uns Zungensprachen gibt von Völkern, die es nicht mehr gibt, weil er möchte, dass in jeder Sprache und jeder Nation er gelobt wird. Und wenn die es nicht mehr tun können, dann machen wir es stellvertretend. Also es ist ganz wichtig, dass du deine Erfahrung nochmal überdenkst mit der Zungensprache. Es ist ganz wichtig, weil du solltest dir überlegen, warum Gott die wohl gegeben hat. Denn offensichtlich war es eher eindeutig. Dann das Nächste. Zungensprache versteht man nicht. Wenn du in perfektischem Portugiesisch zu mir redest, ist es mir völlig wurscht, dass du sagst, es ist die Zungensprache oder du kannst es so. Ich verstehe beides nicht. Und deswegen ist es wirklich nicht ein Maß, ob ich es verstehe, ob das von Gott oder nicht ist. Das Letzte, Paulus sagt in seiner Schrift, im 1. Korinther 14, sagt er, und ich habe gestern extra nochmal die Worte nachgeguckt, er sagt, ich will, dass ihr in Zungen sprecht. Also Paulus, nicht ich. Streite ich mit Paulus, wenn du was dagegen hast. Also Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Zungen sprecht. Aber noch viel lieber, dass ihr alle prophetisch seid. Der Punkt ist, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die Mühe mit der Zungensprache haben, die sind aber dann nicht prophetisch. Das machen sie dann auch nicht. Also du kannst heute wählen, wenn du keine Zungen sprechen willst, dann werd doch ab morgen prophetisch. Einverstanden? Ein bisschen zynisch, aber ich meine ganz ernsthaft. Wir müssen erstmal respektieren, was Männer wie Paulus gesagt haben. Wir würden Paulus auf der anderen Seite so verteidigen, für viele, für allein durch Gnade, ja, da würden wir doch für kämpfen. Das ist auch der gleiche Paulus, der hier sagt, spreche in Zungen bitte. Ja? Nur, dass wir keine Wertigkeiten zwischen dem Wort Gottes aufkommen lassen. Jetzt gehen wir noch weiter zu Manifestationen. Bei Manifestationen, da hört es ja ganz auf. Und da muss ich Folgendes sagen. Wir kommen jetzt gerade aus Coleraine. Vor 2 Wochen waren wir in Coleraine. Und in Coleraine hat in 1859 eine Erweckung stattgefunden. Die ist entstanden aus einem Gebetskreis von Schülern. Da gab es zwar einen Prediger vorher, der die Jungs herausgefordert hat und hat gesagt, macht doch mal was Besonderes für Gott. Ihre Antwort war darauf, wir fangen an zu beten. Und dann haben die ein halbes Jahr gebetet, jeden Freitag. Ist also nicht jeden Tag, sondern jeden Freitag. Und dann kamen die ersten 2 dazu. Und das waren andere Christen. Und dann sind sie noch ein bisschen gewachsen. Und dann hat sich der Erste entschieden. Und im Endeffekt nachher 100.000. Warum erzähle ich das? Naja, da kam der Geist Gottes. Und ein Zeichen dieser Erweckung war, dass Leute auf der Straße auf dem Boden fielen, laut schreiend und ihre Sünden bekannt haben. Ja, aber es gab doch noch gar nicht die Azusa Street, richtig? Genau. Merke und staune. 100 Jahre davor gab es die Heilsarmee. Mr. Booth setzt sich in seinem Tagebuch damit auseinander, dass Leute, wenn der Geist Gottes kommt, also der Gründer der Heilsarmee, das sind die mit den goldenen Knöpfen an der blauen Jacke, da setzt er sich mit auseinander, dass man ihn zur Rechenschaft darüber ziehen möchte, dass bei ihnen in seinen Versammlungen Leute plötzlich schreien, Sündenerkenntnis bekommen und auf den Boden fallen. Bei der Heilsarmee. 100 Jahre davor John Wesley. Der muss sich mit der gleichen Sache auseinandersetzen. Fakt ist, das hat es immer gegeben. Wenn der Geist Gottes kommt, passieren seltsame Sachen. Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Und damit müssen wir leben. Und wenn du sagst, ja, wo steht das in der Bibel, dann lese mal den Text aus 1. Samuel 19, Vers 24. Wenn der nicht strange ist, dann kenne ich keinen strangen Text. Da heißt es, und er, damit gemeint ist der König Saul, der später König Saul war, da war er noch nicht, und Saul zog seine Oberkleider aus, also sprich, der machte sich nackig, bis auf die Unterhose. Und auch er weiß da, sagte vor Samuel. Und dann fiel er hin, er kollabierte und lag nackt da den ganzen Tag und die ganze Nacht. Er gibt 24 Stunden ungefähr. Daher sagte man, ist auch Saul unter die Propheten gekommen. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, heißt es, und als ein Mann mit einem anderen Herzen verließ er diesen Ort. Also sage mir doch bitte niemand, dass es keine Manifestationen in der Schrift gibt. Und die anderen Bibelstellen, ihr könnt sicher sein, ob das der zweite König, das war der Elia, der hat die erste Worship-Band gebeten zu spielen, während er versucht zu prophezeien. Also hat er gesagt, hey, Worship-Team, bitte auf die Bühne, ich will jetzt Gottes Wort geben. Wirklich, könnt ihr nachlesen, ist so. Und dann heißt es, und die Hand Gottes kam auf ihn, und es bedeutet, ich habe nachgelesen, es bedeutet, heißt, die Kraft Gottes fiel auf ihn. Dann in Daniel. Daniel hatte ein paar richtig merkwürdige Erlebnisse. Der kollabierte mindestens zweimal. Als die ihn ansprachen, das, was da steht an Worten, heißt so richtig, er verlor jede Kontrolle. Er fiel zu Boden wie tot. Brav haben natürlich die Leute im 18., 19. Jahrhundert übersetzt, er fiel auf sein Angesicht. Das ist übrigens keine gute Methode. Kannst du mal ausprobieren, aus dem Stand auf die Nase zu fallen, machst du nur einmal. Deswegen, ich finde, ein bisschen mehr Humor in der Sache tut wirklich gut. Grinsen und Lachen hilft an der Stelle, weil es gar nicht so schlimm ist. Gottes Geist kommt und er kommt, wie er will. Und er kommt auch dann mal, wenn er nicht will, dann kommt er eben nicht. Und dann bist du trotzdem ein gutes Gotteskind. Und dann hast du trotzdem Jesus lieb. Und dann bist du trotzdem heilig. Manifestationen gefallen offensichtlich Gott und er macht sie, wie er sie will. Fertig. Das habe ich gelernt. Und mal kommen sie nicht. Und es gab auch Erweckungen, da gab es keine Manifestation. Gott hat kein Schema. Von den vielen alttestamentarischen Propheten werden uns nur zwei überliefert, die Vollausfall hatten, also kollabierten. Das war der Hesekiel und das war der Daniel. Von Jesaja, von Jeremia und all den anderen Jungs wissen wir es nicht. Das heißt nicht, es war nicht, aber wir können es nicht sagen, weil es nicht in der Bibel steht. Mir ist es wichtig, dass wir verstehen, es geht nicht um Manifestationen, sondern es geht darum, darf Gott mit mir machen, was er will. Es geht vielmehr um Angst und Kontrolle in meinem Leben, als um übernatürliches Wirken. Bin ich bereit, die Kontrolle an Gott abzugeben und meine Angst zu überwinden und ihn machen zu lassen, egal was er mit mir macht? Oder störe ich mich mal wieder an den Äußerlichkeiten? Also ich fand den Sané beim Fußballspiel, ich fand den genial. Also habt ihr das Fußballspiel gesehen? Der war Hammer. Wie der getrippelt hat mit dem Ball, großartig. Und dabei ist mir völlig Wurst, ob der schwarze Locken hat und einen bisschen dunkleren Teint. Das ist ein großartiger Fußballspieler, findet ihr nicht auch? Es ist ganz wichtig, dass wir das mal kapieren. Es ist völlig egal, ob da einer liegt und Pirouetten schlägt. Wenn der Mensch anschließend aufsteht und Jesus nachfolgt wie eine Eins, ist das super. Und wenn er es nicht tut, dann war das vergebliche Liebesmühe. Und wenn dann einer spielt, hat er ein Problem mit Gott, nicht mit mir. Wir müssen mal aufhören, nach dem zu urteilen, was wir sehen und was unsere Befindlichkeitslage ist. Gott hat die Erlaubnis, in dieser Gemeinde zu tun, was er will. Und wenn er uns für 10 Stunden einfriert und wir kein Lächeln mehr auf die Lippe kriegen, dann ist das auch in Ordnung. Wie wäre es denn mal mit der Manifestation eingefroren? Da sagst du, gibt's nicht. Doch, hat's gegeben. Ich kenne die Geschichte eines Zuhälters, der in eine Veranstaltung kam, weil er dem Pastor eine aufs Maul hauen wollte, weil sie seine Prostituierte bekehrt hat. Und dann hat er die Chance genutzt, wie er gesagt hat, jetzt sollen alle nach vorne kommen. Und er hat gesagt, jetzt ist die Chance, jetzt gehe ich nach vorne, jetzt haue ich dem eine drauf. Und er geht zwei Schritt, da haut's ihm um und er ist für die nächsten zwei Stunden festgenagelt, wie vom Tacker an dem Boden. In diesen zwei Stunden kümmert sich Jesus persönlich um ihn. Er war dann anschließend der Jugendleiter der Gemeinde. Also von daher, lasst uns doch Gott nicht festlegen. Denn auch diese Festlegungen, diese Ängste vor Zungensprache, vor Manifestationen, ist auch ein nach hinten gucken. Aber wir sollen doch das Reich Gottes vorwärts bringen. Wir müssen lernen, alles, was uns abhält, Gott gehorsam zu sein und seinen Willen zu tun, müssen wir hinter uns lassen. Und du musst nicht manifestieren, du darfst dein ganzes Leben lang ohne Manifestationen verbringen. Du darfst, glaub mir das. Du kannst es Gott auch sagen, ich will das nicht. Ist alles in Ordnung, Gott hört auf dich. Du hast trotzdem den Heiligen Geist, er hat dich trotzdem lieb und du wirst trotzdem mit uns im Himmel rummachen. Alles gut, keine Panik. Mir ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte, dass das durchbricht, weil ich glaube, Gott ist das wichtig. Dass wir ihn erlauben, Gott zu sein. Uns geht es darum, das Reich Gottes zu tun. Und dann noch Heilung. Da sind drei unserer schönsten Zeugnisse, die wir haben. Auf dem rechten Bild war es dieser kleine Junge, auf diesem Bild macht seine ersten Schritte im Leben. Und hatte zum ersten Mal gesprochen. Und Detlef war mit mir dort, der hat den Worship gemacht. Und das war wirklich beeindruckend, wie dieser kleine Kerl seine ersten tapsigen Schritte macht. Und wisst ihr warum? Gott hatte gesagt, wir sollen einen stummen und lahmen Geist austreiben, also einen bösen Geist. Das haben wir gemacht. Und danach sprach der Junge zum ersten Mal Mama und ließ seine ersten Schritte. Das ist so wahr, wie ich hier stehe. Dann, ich fand die Geschichte, Raimund fand ich super schön, in Südafrika mit unserem hirnhautentzündeten jungen Mann, der seit 3 Monaten fürchterliche Schmerzen hatte und sich nicht mehr zu helfen wusste. Der seine Beine schon nicht mehr bewegen konnte. Der wurde in einer Sekunde geheilt. Die dämonischen Mächten wichen in die Beine, dann in die Füße. Wir haben sie ausgetrieben, dann war der ganze Zauber ein Ende. Dann haben wir Geld für ihn zusammengelegt. Dann haben wir ihn zu Jesus geführt und am Schluss bekam er noch innere Heilung in einer auf der Kreuzung gemachten Sozo. Der Mann zog fröhlich seine Straße. Ist so. Und dann dieser blinde Junge, ich erzähle es noch einmal, weil es mir so wichtig ist, dass diese Gemeinde nicht vergisst, was Gott durch uns gemacht hat. Wir hatten eine Schulung, eine Heilungsschulung in einer episkopalen Kirche in Pakistan, in Lahore. Wieder mal war Raimund mit mir, du hast öfters schon mal so mit mir unterwegs gewesen, wenn die dicken Dinger passieren. Ne? Und dann hat Raimund auch noch diesen Kreis von Neubetern betreut. Das waren Leute, die zum ersten Mal das 5-Schritte-Modell machen, das erste Mal. Und denen läuft ein blind geborener junger Mann in die Finger. Und ihr seht dieses Bild. Der sah anschließend. Und wir waren alle geschockt über die Realität Gottes. Raimund hat damals sichergestellt, dass der nicht sieht. Er hat ihm so ins Gesicht mit der Hand geschlagen, der hat nicht gezuckt, der hat es nicht gesehen. Und anschließend hat er gesehen. Nur, dass wir das mal klarstellen. Ja, Gott heilt. Und du tust besser daran, dich nicht an Jesus zu ärgern. Und wenn du vorwärts gehen möchtest, dann schau mal auf dieses wundervolle Blatt. Dieses Blatt mag dir zuerst nichts sagen. Aber das ist der Challenge von der Lebensart. Wir haben jedes Jahr in der ersten Klasse einen Gebets-Challenge. Wir fangen an, dass wir die erste Woche sagen, wer nicht bei 3 auf dem Baum ist, der kriegt von uns Heilungsgebet und wir dürfen nur Fürbitte machen. Beim zweiten Mal sagen wir, okay, jetzt dürfen wir keine Fürbitte machen, jetzt dürfen wir nur gebieten im Namen Jesu. Und beim dritten Mal sagen wir, jetzt machen wir beides zusammen. Jetzt ist dieser Test diesmal, der ist also ganz frisch, der war jetzt diese Woche zu Ende. Das, was ich euch zeigen möchte, sind die Prozentzahlen von, wo Menschen direkt erlebt haben, dass Gott sie berührt hat, wo sie entweder teilweise oder ganz schon geheilt wurden. Bei der ersten Woche waren es 30%, bei der zweiten Woche waren es 50% und bei der letzten Woche waren wir schon bei 67%. Das bedeutet, von 3 werden 2 berührt. Und die Lösung dafür ist, alles, was du ernsthaft mit Jesus tust, vermehrt sich. Alles, was du ernsthaft mit Jesus tust, wird mehr. Wenn du anfängst, regelmäßig für die Kranken zu beten, wird deine Fähigkeit, dass Gott durch dich wirken kann und die Kranken heilt, größer. Das heißt, alles, was wir einüben, das gilt auch für Menschen, zu Jesus zu führen. Wenn du dich noch so dusselig dranstellst, so wie ich zum Beispiel, beim Bezeugen deines Glaubens, mit der Zeit erlebst du, dass sich immer mehr Leute bekehren. Du erlebst, dass immer mehr dämonische Mächte gehen und du erlebst, dass immer mehr Leute geheilt werden und du erlebst, dass du immer mehr das Leben Jesu Christi reflektierst. Und das nennt sich das Reich Gottes. Das Reich Gottes kommt nämlich mit Übung und Praxis in das Leben. Und deswegen müssen wir aufhören, zurückzuschauen, uns aufhalten zu lassen von all dem Kladderatz, was ich da genannt habe. Und müssen sauber geradeaus unsere Furchen ziehen für das Königreich Gottes, für die Kranken beten, die Dämonen austreiben und das Evangelium verbreiten. Und wir sollten Menschen sein, die soziale Gerechtigkeit und Liebe zu den Menschen bringen auf der ganzen Welt. Denn das ist der Wille Gottes für diese Erde. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.